Können wir einen Giganten zurückbringen, der vor ungefähr 4000 Jahren ausgestorben ist? Das Mammut. Forscher behaupten, dass sie da einen entscheidenden Schritt weitergekommen sind. Und das ist gleich Thema bei uns. Und außerdem geht es um Kakao. Und die Frage, wann haben die Menschen eigentlich angefangen, Kakao zu trinken? So viel sei schon verraten. Viel früher als gedacht, aber hat ganz anders geschmeckt als heute.
Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
Und erstmal geht's zurück in der Zeit. Vor 4 Millionen Jahren in die Steppe Nordeuropas. Wenige Bäume, Gräser, Sträucher, Kräuter. Lange Zeit ist der Boden auch mit Schnee bedeckt und dann stampft das Mammut daher. 4 Meter hoch, bis zu 12 Tonnen schwer. Stoßzähne mehrere Meter lang, Zottelfell. Die Mammuts leben in Gruppen in Nordeuropa, in Asien, bis vor eben ungefähr 4000 Jahren. Nach der letzten Eiszeit endet dann auch die Zeit der Mammuts. Sie sterben aus. Jetzt wollen Forschende diese elefantenartigen Giganten zurückbringen und wir wollen natürlich wissen, ist das realistisch und warum eigentlich gerade das Mammut? Das besprechen wir gleich und zwar, weil hin zu diesem Ziel, das Mammut wiederzubeleben, da ist jetzt möglicherweise ein entscheidender Schritt gelungen, behaupten zumindest Inhaber einer privaten Firma in den USA. Was genau, erzählt erstmal Florian Falzeder.
Was das Unternehmen Colossal Biosciences plant, lässt sich relativ einfach zusammenfassen. Ähnlich wie im Kultfilm Jurassic Park wollen die Forschenden der US-Firma ausgestorbene Tiere wieder zum Leben erwecken. Nur in dem Fall keine Dinosaurier, sondern das seit etwa 10.000 Jahren ausgestorbene Wollhaar-Mammut. Eine faszinierende Idee, findet der Ökologe und Anthropologe Hjalmar Kühl von der TU Dresden.
Vor einem ausgestopften, nachgebildeten Mammut im Museum zu stehen, ist ja schon mal sehr beeindruckend. Sich jetzt vorzustellen, dieses Tier bewegt sich, ja, läuft umher, ist natürlich unglaublich faszinierend.
Und warum beim Mammut Halt machen? Tasmanische Tiger, Dodos, all die Arten, die der Mensch nach und nach verdrängt hat, die ausgestorben sind oder bald aussterben.
De-Extinction klingt erstmal verrückt. Ist es auch.
Crazy. Sagt die Evolutionsbiologin Beth Shapiro von der University of California. Aber bei genauerer Betrachtung auch nicht so verrückt, ordnet die Tierethikerin an der Universität von Padua, Barbara De Mori, ein.
Im Prinzip setzen wir schon lange Technologien ein, um neue Arten zu züchten und zu erschaffen. In der traditionellen Landwirtschaft machen wir das seit Urzeiten. Die Idee ist also nicht neu. Neu sind die Technologien, die wir verwenden.
Nämlich modernste Gentechnik, wie die Genschere CRISPR-Cas. Ein Hilfsmittel, das Forschende dabei unterstützen kann, ausgestorbene Tierarten wieder zum Leben zu erwecken. Das ist insgesamt ein hochkomplexes Puzzlespiel. Wenn ein Organismus nämlich stirbt, zersetzt sich seine DNA in einzelne kleine Teilchen. Die wieder zusammenzusetzen ist aber nur eine Herausforderung von vielen, erklärt Evolutionsbiologin Beth Shapiro.
Die Forscherteams, die das Mammut wieder zum Leben erwecken wollen, haben sich Folgendes überlegt. Sie nehmen die Zelle eines asiatischen Elefanten, des nächsten lebenden Verwandten des Mammuts, und dann versuchen sie, sie mithilfe der Genschere CRISPR-Cas nach und nach zu modifizieren. Sie schneiden Teile der Elefanten-DNA heraus und ersetzen sie mit den Genabschnitten eines Mammuts.
Diesem Ziel ist das Forscherteam der 1 Milliarde Dollar schweren US-Firma Colossal Sciences jetzt ein gutes Stück näher gekommen. Sie haben es nämlich erstmals geschafft, aus Gefäßzellen von Elefanten Stammzellen herzustellen, also den Urbaustein für jeden weiteren Schritt, um Elefanten biotechnisch zu züchten und irgendwann vielleicht auch ein Wollhaar-Mammut.
Jurassic Park, Stammzellen herstellen, biotechnisch züchten und damit Mammuts wieder zurückbringen. Das klingt nach viel weiteren Fragen und die kann ich jetzt besprechen mit Michael Lange, Wissenschaftsjournalist, Biologe, begleitet diese Versuche seit Jahren und weiß auch, dass man nicht alle Ankündigungen da ernst nehmen darf. Michael, was unterscheidet denn diese Nachricht, von der wir jetzt gehört haben, von früheren Versprechen?
Ja, früher waren es wirklich nur Versprechungen und Ankündigungen. Jetzt liegt ein Ergebnis vor. Ich möchte es lieber als Zwischenergebnis bezeichnen. Aber es gibt so ein Preprint und das veröffentlichen Wissenschaftler, wenn sie der Fachwelt schon mal was mitzuteilen haben. Es ist noch nicht überprüft. Das heißt, andere Wissenschaftler müssen das noch gegenlesen. Und dann muss es natürlich irgendwie wiederholt werden. Es muss dann wirklich im Laboralltag funktionieren. Aber da liegt jetzt ein wissenschaftliches Ergebnis vor.
Und was steht da drin?
Ja, das sind Körperzellen von indischen Elefanten hergestellt worden. Interessanterweise steht in dem Fachartikel das Wort Mammut überhaupt nicht drin. Also von einem indischen Elefanten hat man Zellen aus der Haut genommen und dann sind sogenannte iPS-Zellen entstanden. Das sind bestimmte Stammzellen.
Dann schauen wir uns diese Ergebnisse mal genauer an. Was sind es für Zellen, die da entstanden sind? iPS, das sind so eine Art Alleskönnerzellen.
Ja, so werden sie oft bezeichnet. iPS steht eigentlich für induzierte pluripotente Stammzellen.
Ui.
Also komplizierter Begriff. Und der sagt eigentlich auch nicht Alleskönnerzellen. Alles kann in der Biologie eigentlich niemand und auch diese Zellen nicht. Aber die können viel, pluri, also eine Menge können die. Das heißt, die können sich in verschiedene Zellen umwandeln. Man gewinnt die zum Beispiel aus der Haut, dann vermehrt man die im Labor und die können dann zu Nervenzellen werden, die können zu Darmzellen werden. Und das Besondere in diesem Fall ist, dass sie auch im Prinzip zumindest zu Eizellen und Samenzellen werden können. Also ganz vielseitige Zellen.
Und damit will man jetzt eine Tierart wiederbeleben, nämlich das Mammut.
Ja, dazu würde es aber nicht reichen, einfach diese Zellen zu nehmen, denn das sind ja Zellen vom indischen Elefanten, also keine Mammutzellen. Das heißt, man muss die Zellen dann erst einmal im Labor vermehren und muss sie dann gentechnisch verändern. Und dann soll irgendwann daraus ein Mammut entstehen. Und das ist im Grunde genommen jetzt ein erster Zwischenschritt. Man könnte auch sagen, ein erster von vielen Schritten, der jetzt stattgefunden hat und der jetzt nach ganz viel Hin- und Her-Probieren gelungen ist.
Das heißt, das, was da rauskommt, ist dann eigentlich nur mammutähnlich?
Ja, so ist es. Es ist auch kein Klon, wie oft behauptet wird. Ein Klon wäre eine genetische Kopie.
Das steht ja immer wieder in den Schlagzeilen, Klon.
Ja, steht drin, ist aber falsch biologisch, denn ein Klon ist eine genetische Kopie. Das heißt, das ist genau das Erbmaterial eines anderen Tieres, das bereits vor vielen Jahrtausenden gelebt hat. Das hat man ja lange versucht. Man hat Mammutreste aus dem Permafrost gesucht und auch gefunden und hat gedacht, wenn man einzelne lebende Zellen daraus gewinnt, dann könnte man ein ganzes Mammut klonen, so ähnlich wie bei Jurassic Park. Das hat aber 15 Jahre lang nicht funktioniert, obwohl es immer wieder versprochen wurde, so einfach scheint es nicht zu sein. Nein, die Zellen sind vielleicht auch nicht gut genug für solche Experimente. Und deshalb hat ein renommierter Wissenschaftler namens George Church vor über 10 Jahren gesagt, man muss einen anderen Weg beschreiten. Der gehört zum Feld synthetische Biologie. Das heißt, man macht irgendwas ja, synthetisch.
Also ein Umweg eigentlich.
Es ist ein Umweg, genau. Es ist ein Umweg zum Mammut vom indischen Elefanten ausgehend, weil der nächste lebende Verwandte ist. Also der indische Elefant ist näher mit dem Mammut verwandt als der afrikanische Elefant. Und jetzt hat man die Zellen von diesem indischen Elefanten und könnte diese Zellen Schritt für Schritt mammutähnlicher machen.
Und trotzdem, Michael, Zellen im Labor sind ja noch kein Mammut. Also was sind die nächsten Schritte dann?
Ja, wenn die Zellen dann gentechnisch verändert wurden, dass das spätere Mammut zum Beispiel ein Fell bildet oder große Stoßzähne, dann wachsen diese Zellen erstmal im Labor immer weiter und dann müssen sich diese Zellen zu Eizellen und Samenzellen entwickeln und dann findet eine künstliche Befruchtung statt. Dann braucht man noch ein Tier, was dieses Mammut austrägt. Das kann wahrscheinlich nicht der indische Elefant sein, weil er zu klein ist. Das Mammut war ja größer, das Wollhaar-Mammut, das war fast doppelt so groß und das könnte Probleme geben. George Church hat dafür auch eine Lösung, der sagt, wir machen einfach eine künstliche Gebärmutter und dann wird das da heranreifen. Diese künstliche Gebärmutter gibt es aber noch gar nicht, auch nicht für andere Arten. Also da wird zwar dran geforscht, aber das sind alles noch Zukunftsvisionen.
Jetzt hast du gesagt, man muss diese Zellen gentechnisch verändern, damit ein Mammut entsteht. Was muss man da verändern?
Ja, man überlegt erstmal, wofür sind die Gene im Mammuterbgut überhaupt zuständig? Das hat man in den letzten Jahren sehr grundlegend erforscht, weil man die Erbgutsequenz, die einzelnen Buchstaben im Erbmaterial vom Mammut zu über 90% kennt. Und da hat man zum Beispiel Gene gefunden, die dieses zottelige Fell machen. Oder Gene, die für das Wachstum der Stoßzähne verantwortlich sind. Andere auch als Anpassung, zum Beispiel im Fettgewebe, auch für niedrige Temperaturen. Sowas hat der indische Elefant nicht, aber das Mammut hat das. Und diese Stellen im Erbmaterial, die müsste man dann im Labor bei diesen iPS-Zellen künstlich Schritt für Schritt manipulieren. Das ging vor 10 Jahren noch gar nicht. Inzwischen geht das mit der Genschere CRISPR-Cas. Die ist auch hier wieder das richtige Werkzeug. Und damit will George Church diese Elefantenzellen immer mammutähnlicher machen.
Okay, aber Fell- und Stoßzähne machen immer noch keinen Mammut. Da kommt also doch noch was vom Elefanten und dann am Schluss haben wir ein Mischwesen?
Ja, so wird das sein. Also es ist definitiv kein Mammut und erst recht kein Mammutklon. Es ist ein Mammophant, wie einige sagen. Also es ist wirklich ein Lebewesen, was irgendwo dazwischen steht. Wissenschaftlich heißt das Hybrid, also hat von beidem was. Und eigentlich, wenn man es genetisch betrachtet, ist es zu 99% ein Elefant und nur zu 1% ein Mammut. Aber dieser Elefant, wenn er die richtigen Gene hat, der soll eben aussehen wie ein Mammut.
Jetzt sind ja diese Ankündigungen ziemlich vollmundig. Da heißt es, bis 2028 soll das erste Mammut dieser Art zumindest geboren werden. Wie realistisch ist das?
Ich halte das für sehr unrealistisch. Das ist eine der typischen Versprechungen, wie sie von Biotechnologieunternehmen schon mal gemacht wird. Dieses Unternehmen Colossal Biosciences hat unglaublich viel Geld eingesammelt und damit haben sie gesagt, können wir alle diese Probleme Schritt für Schritt, die da im Moment existieren, lösen. Aber die gehen einfach davon aus, dass alles im ersten Anlauf funktioniert und das funktioniert einfach nicht. Man hat jetzt schon gesehen, diese Zellen vom indischen Elefanten zu gewinnen, das hat viel länger gedauert, als man dachte und die anderen Schritte sind eigentlich noch viel schwieriger. Also ich gehe da von Jahrzehnten aus und von sehr vielen Millionen, die da noch verbraten werden, wenn es denn gelingt. Also es scheint möglich zu sein, aber es ist sehr aufwendig.
Aber Sie haben schon mehrere Millionen eingesammelt. Das ist ein riesiges Forschungsprojekt. Warum, Michael, warum gerade das Mammut? Nur weil es so der Posterboy unter den ausgestorbenen Tieren ist?
Es ist auf jeden Fall ein Grund. Es ist ja Sympathieträger von Zeichentrickfilmen und allem Möglichen. Und es ist natürlich ein Tier, was auch mit der Geschichte des Menschen sehr eng verbunden ist. Unsere Vorfahren haben sich zum Teil von Mammutfleisch ernährt. Sie haben auf jeden Fall dazu beigetragen, dass das Mammut ausgestorben ist. Ich glaube, da hat auch ein schlechtes Gewissen, sage ich jetzt mal, ein bisschen was mit zu tun, dass wir das Mammut gerne wieder erschaffen wollen, wenn wir es denn können. Ja, und die synthetische Biologie ist ja so eine neue Forschungsrichtung, die will zeigen, was sie mit ihren neuen Methoden alles kann. Das ist wirklich so ein Prestigeprojekt, was man, ja, wir können es, also machen wir es.
Kann man den Blick auch weiten? Also könnte so ein wiederbelebtes Tier, Mammut oder ein anderes, vielleicht auch einen Effekt haben auf Ökosysteme, die jetzt leiden, die vielleicht kaputt sind und das wieder reparieren?
Ja, das habe ich im Gespräch mit George Church durchaus auch so erfahren, dass er diese Pläne hat. Er sagt, Mensch, die Mammutsteppe war früher mal ein ganzes Ökosystem, benannt nach dem Mammut und ohne Mammut ist diese Steppe auch zugrunde gegangen und man könnte sie in Sibirien, wird übrigens auch schon dran geforscht, wieder erschaffen. Aber letztlich braucht man dazu Mammuts und wenn wir Mammuts schaffen, können wir auch dieses ganze Ökosystem und später dann viele andere Arten, die dort gelebt haben, die alle zugrunde gegangen sind, ja, wieder herholen und die könnten dann da überleben. Dann könnte auch der Boden, der Permafrost, länger erhalten bleiben. Das wäre sogar ein Effekt gegen den Klimawandel. Also die Versprechungen sind da durchaus groß, aber ich glaube, das sind wirklich Pläne. Da geht es vielleicht schon nicht mehr um Jahrzehnte, sondern um Jahrhunderte.
Und würdest du sagen, Michael, abschließend, du hast ja mit den Machern auch gesprochen mehrfach. Ist da doch irgendwie ein bisschen so die Show im Vordergrund und deswegen das Mammut und dann vielleicht irgendwann die Dinosaurier und weniger jetzt die Ökosysteme, die kaputt sind?
Ja, ich glaube, es geht schon um die Biotechnologie. George Church, das ist ein sehr charismatischer Typ, so ein 2-Meter-Hühne und der hat unglaublich viele Versprechungen auf Lager, wenn man ihn mal reden lässt. Und er ist begeistert von der Biotechnologie. Mein persönlicher Eindruck ist, die ökologischen Argumente sind da eher vorgeschoben.
Also, das Mammut soll zurückkommen oder sagen wir mal zurückgebracht werden, zumindest wenn es nach dem Willen einiger Forscher geht. Wie realistisch das ist und ob das vielleicht auch das richtige Tier ist, wenn man schon so einen Aufwand treibt, das hat uns Michael Lange eingeordnet. Michael, danke dir für deine Einschätzungen.
Gerne.
Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
Und das macht heute Veronika Bresse. Vero, los geht's mit weiblichen Walen.
Ja, die haben eine wichtige Sache mit uns gemeinsam. Bei einigen Walarten kommen die Weibchen auch in die Wechseljahre. Das ist ein Phänomen, das in der Tierwelt ganz selten auftritt. Die meisten Weibchen sterben nämlich, wenn sie keine Jungen mehr bekommen können. Das macht biologisch gesehen das Weibchen sozusagen, macht es keinen Sinn mehr, weil sie dann ja den Arterhalt nicht mehr unterstützen können.
Und manche Wale machen das anders.
Genau, da gibt es 5 verschiedene Walarten. Auch bei Menschen und bei Schimpansen ist da was anders. Nämlich da werden die weiblichen Exemplare ziemlich alt, weil sie eben auch jenseits der fruchtbaren Zeit noch am Leben sind. 40 Jahre mehr sind es bei bestimmten Walarten.
Das ist ordentlich.
So lange leben sie länger als Walweibchen ähnlicher Größe, die keine Menopause haben. Zum Beispiel werden Schwertwalweibchen bis zu 80 Jahre alt, während die Männchen mit 40 Jahren schon sterben.
Also richtig viel mehr. Und bei uns Menschen ist ja klar, warum wir weiterleben. Und bei den Walen?
Ja, da hat es auch einen Sinn, da hat es eher eine soziale Funktion, also auch ähnlich wie bei uns. Also die älteren Damen, die können dann zum Beispiel sich um die Enkel kümmern oder die bringen ihr Wissen und ihre Lebenserfahrung in die Gemeinschaft ein. Und das sichert ja auch in gewisser Weise das Überleben dieser Art. Wir bleiben jetzt in der Tierwelt. Es geht um Zikaden. Das sind die Insekten, die im Sommer auf jeder Wiese ganz laut zu hören sind.
Sehr laut manchmal, ja.
Genau, aber aber sehen tut man sie halt nicht, weil sie sich in Bäumen verstecken. Und deshalb ist auch ganz schwer, denen zum Beispiel beim Pinkeln zuzuschauen.
Wenn man das überhaupt will.
Ja, aber ein paar Wissenschaftler wollten es halt ganz genau wissen. Und die haben denen zugeschaut und waren dann erstaunt, dass die kleinen Tierchen nicht einzelne Tröpfchen absondern, wie das andere kleine Tiere machen, sondern die Zikaden, die scheiden ihren Urin erstaunlicherweise mit ganz viel Druck im Strahl aus.
Okay.
Und die tun das deshalb, weil sie so viel trinken und die Flüssigkeit, die muss eben in großer Menge wieder raus aus dem Körper. Und das geht mit dem Strahl besser als mit kleinen Tröpfchen. Und Zikaden sind die kleinsten Tiere, die Hochgeschwindigkeitsstrahlen überhaupt erzeugen können. Das ist nämlich eine Leistung.
Mhm.
Und das könnte ein Vorbild im technischen Bereich sein. Zum Beispiel könnte man bei Mini-Robotern solche kleinen, aber leistungsstarken Düsen nachbauen.
Lernen von der pinkelnden Zikade.
Genau. Zum Schluss was anderes, nämlich zur Tasse Kakao, die wir uns schmecken lassen könnten, wenn wir einen da hätten. Das schmeckt nicht nur uns, sondern das schmeckte schon den Menschen vor 5000 Jahren im Amazonasgebiet in Südamerika. Also Kakao als Getränk gibt es schon viel länger, als wir gedacht haben. Forschende haben sich über 300 alte Keramikgefäße aus dieser Gegend angeschaut.
Und da ist Kakao drin.
Na, Kakao, also nur noch so ein bisschen Rest, nämlich DNA-Spuren waren da in den Tongefäßen. Und die stammen von den Kakaobohnen. Und somit ist jetzt sozusagen erwiesen, dass auch die Maya und die Olmeken schon Trinkschokolade hergestellt haben.
Und haben die das so gemacht wie wir, also mit Milch, Zucker?
Also Zucker nicht, Milch auch nicht. Die haben damals einfach die Bohnen mit Wasser aufgekocht. Außerdem war das Getränk halt nicht süß, sondern die haben das mit Chili ganz scharf gewürzt.
Okay.
Und Vertreter der Hochkulturen haben auch mit Kakao gehandelt, entlang der Pazifikküste, also im heutigen Peru, Ecuador, Kolumbien und auch in Mexiko. Da finden sich noch Spuren verschiedener Kakaobohnen in diesen alten Tongefäßen.
Und ist ja heute auch wieder in Kakao mit Chili. Vielen Dank, Veronika Bräse, für die Meldungen. Jetzt haben wir vorhin schon gehört, es ist bislang unmöglich, ein Lebewesen wieder zurückzubringen, wenn es mal ausgestorben ist. Viel einfacher wäre es natürlich, wenn man dafür sorgt, dass sie gar nicht erst von der Erde verschwinden. Jetzt sterben aber jeden Tag Arten aus und viele noch, bevor sie überhaupt entdeckt werden. Aber es gibt auch andere Beispiele und dafür schauen wir jetzt nach Australien. Da haben Forscher nämlich einen Pflanzendinosaurier entdeckt, und zwar einen Baum. Und ja, noch bevor er ausstirbt, wollen sie den retten. Andi Stummer mit der ganzen Geschichte.
September 1994 in einer abgelegenen Schlucht des Wallamai-Nationalparks, 150 Kilometer nordwestlich von Sydney. Ranger Dave Noble traut seinen Augen nicht. Er steht vor 30, 40 Meter hohen, pinienartigen Bäumen mit schmalen, weichen, blattähnlichen Nadeln. Die raue, dunkelbraune Rinde sieht aus, als ob sie Bläschen hätte. So einen Baum hat Noble noch nie gesehen. Er nimmt Ast- und Rindenproben. Detektivarbeit im Labor ergibt, die Bäume sind ein lebendes Fossil, über 90 Millionen Jahre alt. Und alle Bäume haben die gleichen Gene, als ob sie jemand im Labor geklont hätte.
Although there are 100 different clumps of trees in the gorge, in a genetic sense that's equivalent to maybe just one or two individuals.
In der Schlucht sind an die 100 einzelne verschiedene Baumstämme, aber genetisch gesehen gehen sie auf nur ein oder zwei Individuen zurück, sagt der Genetiker Rod Pico. Dieser Baum ist die wohl einzige Pflanze der Welt, die keine genetische Vielfalt aufweist.
This is really and truly an exceptional case. Only plant in the world that we've studied, anyone studied, where we found no genetic diversity.
Die sogenannte Volemie wird zur botanischen Sensation. Mit Zweigen aus der Wildnis wird ein Massenkultivierungsprogramm gestartet. Der Urbaum 10.000-fach ins 21. Jahrhundert gezüchtet. Doch so pflegeleicht die Volemie im Garten wächst, so empfindlich ist sie in freier Natur. Vor allem nach ihrer Entdeckung vor 30 Jahren. Ein kleines Team aus Pflanzenkundlern und Naturparkmitarbeitern besucht regelmäßig die streng geheime Originalfundstelle per Hubschrauber. Vor Ort müssen mitgebrachtes Gerät, Schuhe und Handschuhe immer wieder mit einem Methylalkoholgemisch desinfiziert werden, aus gutem Grund. Der Volemienbestand in der Wildnis wird von einem unsichtbaren Feind bedroht, der Pflanzenkrankheit Phytophthora, bekannt als Wurzelfäule. Wir glauben, dass ein unbefugter Besucher die Bakterien eingeschleppt hat, erzählte Ökologe Baron McKenzie. Jeder Kontakt kann schwerwiegende Folgen haben. Wurzelfäule ist mikroskopisch klein, unsichtbar für das bloße Auge. Ein Bröckchen infizierter Erde genügt. Ein Gegenmittel gibt es nicht. Etwa ein Drittel der Urvolemien sind von Wurzelfäule befallen, einige bereits abgestorben. Dave Crust von der Naturschutzbehörde und sein Team mussten handeln. Um den Fußabdruck der so seltenen Bäume in der Wildnis zu vergrößern, pflanzten sie 300 gezüchtete Volemien in einer benachbarten Schlucht des Nationalparks an. Die, verrät Crust, sei genauso schwer zugänglich wie die Originalfundstelle und ihre Lage genauso top secret.
The site is a very close replicate of the wild site in terms of geology, vegetation types that are here, rainfall.
Beide Orte sind sich sehr ähnlich, was Bodenbeschaffenheit, Vegetation und Regenhäufigkeit betrifft. Mit dieser neuen Kolonie können wir die Volemien studieren und lernen, sie besser in der Wildnis zu schützen. Wir haben dadurch auch eine Ersatzpopulation, sollten die Urbäume in Gefahr sein.
And also it's just a bit of an insurance policy in case there is some kind of event that impacts on the wild populations.
Wer den Volemien unbefugt zu nahe kommt, dem drohen 250.000 Euro Strafe. Am gefährlichsten für die Bäume aber sind Buschfeuer. Zur Früherkennung überwachen Kameras während der heißen Sommermonate beide Volemienhaine. Auch die neu gepflanzten 30 cm bis 2 Meter hohen Bäume.
We can augment that population to help it survive into the future and minimize the risk of extinction.
Wir brauchen mehr Bäume in der Wildnis. Nur so kann die Art überleben, sagt Botanikerin Lisa Menke. 85% der von uns eingesetzten Volemien gedeihen. Die Bäume sind einmalig und nicht zu ersetzen. Wahre Schätze und Zeitzeugen.
Do you think about the uniqueness of this tree? They're treasures because they are and they existed.
Die neu gepflanzten Volemien wachsen nur 1 Zentimeter pro Jahr. Es wird Jahrhunderte dauern, bis sie ausgewachsen sind und 20, 30 Meter hoch. Auch künftige Generationen von Forschern und Naturschützern werden sich um sie kümmern müssen, sagt Ökologe Baron McKenzie. Denn sonst gäbe es die Volemie nicht mehr als lebendes Fossil in der Wildnis, sondern nur noch als geklonten Kuriositätenbaum im Pflanzencenter oder in botanischen Gärten.
What's at stake is a species that outlived the dinosaurs.
Es geht um eine Baumart, welche die Dinosaurier überlebt hat. Die Volemien wurden gerade noch rechtzeitig vor ihrem Aussterben entdeckt. Wir haben die seltene Gelegenheit, die Art davor zu bewahren. Und diese große Aufgabe spornt uns alle an.
We have a really rare and important opportunity here to intervene, and I think that's what drives everybody. It's much bigger than us.
Ja, diese Motivation bräuchten wir auch bei vielen anderen Arten, die bedroht sind. Damit war's das vom IQ-Team für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.